Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der wahre Mensch ist der nackte Mensch, das soll Goethe gesagt haben. Wahr und zumindest halbnackt können sich heutzutage Menschen zeigen, die männlich gelesen werden. Alle anderen müssen mit Problemen rechnen, wenn sie im Schwimmbad oder auch in Parks oben ohne rumlaufen. Dabei gilt Deutschland als eine der Wiegen der Freikörperkultur. Schon Ende des 19. Jahrhunderts wollte die Lebensreformbewegung zurück zur Natur. In der Weimarer Zeit avancierte die Nacktkultur dann mancherorts sogar zum Mainstream. Wie sich die Freikörperkultur im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, zeichnet Stefanie Oswald nach.
Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts. Infolge der Industrialisierung kommt es zur Bevölkerungsexplosion. Die Großstädte platzen aus allen Nähten. Es ist eng, dreckig, es stinkt. Und die Menschen sehnen sich zurück zur Natur. Es entsteht eine Gegenbewegung, die Lebensreformbewegung und als Teil davon die Freikörperkultur. Die Historikerin Maren Möhring von der Universität Leipzig forscht seit Jahrzehnten über die Nacktkultur.
Es war keine naturwissenschaftliche Richtung in diesem Sinne, sondern teilweise gab es auch naturreligiöse Strömungen, aber es ging eher darum, selbst für den eigenen Körper zu sorgen.
Das Mantra lautete:
Wir müssen raus aus den Korsetts, aus den einengenden Bekleidungen der Zeit und uns nackt und frei bewegen können. Und dann werden wir auch wieder gesunden und zum Ursprung, zum Eigentlichen zurückkehren können.
Vor allem Männer frönten der Nacktkultur. Sie turnten zunächst noch in sogenannten Dreiecksbadehosen, die Frauen in sogenannten Lichthemdchen. Erst im 20. Jahrhundert fielen die Hüllen ganz.
Es gab zunächst einmal kleine Logen, nannten die sich dann auch, also elitäre Vereine, wo man sich auf privaten Grundstücken, die dann irgendwie möglichst mit hohen Hecken versehen waren, getroffen hat im kleinen Kreis. Und im Laufe der Zeit, als es dann so ein bisschen populärer wurde, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es dann größere sogenannte Luftbäder.
Die verschiedenen Ideologien der Zeit spiegelten sich in der FKK-Bewegung wider. Neben bürgerlichen und proletarischen gab es auch völkische Richtungen. Richard Ungewitter etwa propagierte extreme rassenhygienische und antisemitische Positionen.
Er war großer Verfechter der nackten Gattenwahl. Das bedeutet, dass man, bevor man heiratet, die Person, mit der man sich verehelichen möchte, einmal nackt gesehen hat, um zu sehen, ob da irgendwelche von ihm als Degeneration betrachteten Dinge zu beobachten sind oder ob die Person eben gesund ist. Und bei ihm war das auch ganz klar antisemitisch motiviert, dass man nämlich beschnittene, assimilierte Juden erkennen kann.
Nach dem Ersten Weltkrieg avancierte die Nacktkultur zum Massenphänomen. Mehr als 100.000 Anhänger organisierten sich in Vereinen. Eine ungleich größere Zahl machte einfach mit.
Also gerade nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland ja aufgrund des Versailler Vertrags dann auch keine Armee mehr hatte, wurde sozusagen sehr stark auf Leibesertüchtigung gesetzt. Und damit hat die FKK-Bewegung es auch geschafft, gesellschaftlich akzeptiert zu werden.
Den Nationalsozialisten waren die Vereine zur Freikörperkultur dennoch suspekt, so Maren Möhring.
Die FKK-Bewegung hatte schon die Idee, und das ist etwas, womit die Nazis Probleme hatten, zu sagen, ich arbeite an meinem Körper und perfektioniere den und der verändert sich dadurch. Und diese Veränderlichkeit des Körpers, das war etwas, wo eben die stark biologistisch argumentierenden Nationalsozialisten ein Problem hatten. Weil für sie klar war, der jüdische Körper ist per se nichts wert. Der kann sich auch nicht aufwerten durch Sport oder ähnliches.
Wie alle Vereine werden auch die der FKK-Bewegung nach 1933 verboten. Das trifft vor allem die proletarischen Vereine hart, die sich auflösen.
Die bürgerliche FKK-Bewegung hat sich dann neu sortiert und in dem Bund für Leibeszucht zusammengefunden, wurde dann also gleichgeschaltet. Und auch schon Name sagt ja auch schon, Bund für Leibeszucht ist eben auch nochmal eine andere Ausrichtung. Da ging es um einen disziplinierten Umgang mit dem eigenen Körper und auch um die sportliche Ausbildung des Körpers.
Nach dem Krieg verbieten die Alliierten den Bund für Leibeszucht. In den westlichen Besatzungszonen entstehen nach und nach wieder einzelne FKK-Vereine, die im repressiven Klima der Nachkriegszeit allerdings eher im gesellschaftlichen Abseits bleiben. Mit einem zunehmend liberaleren Umgang mit Sexualität und Nacktheit in Medien und Alltagspraxis in den 1960er Jahren entwickelt sich die FKK-Bewegung erneut zu einem Massenphänomen. Nicht mehr nur an Urlaubsstränden, sondern auch in Naherholungsgebieten oder städtischen Grünanlagen tummeln sich die Nackten. Anders ist es in der DDR. Dort bietet die Freikörperkultur einen Freiraum jenseits staatlicher Kontrolle.
Es gab eine sehr große Anhängerschaft, die aber eher eben in kleineren Gruppen sich an der Ostsee getroffen hat und dort FKK praktiziert hat. Das wurde zunächst von der SED stark bekämpft, also in den 50er Jahren kennt man da noch ganz viele Razzien, die dann an den Stränden an der Ostsee durchgeführt wurden. Dann haben sich die Leute angezogen, wenn die Polizisten kamen, sich danach wieder ausgezogen. Das war irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und schließlich hat sich aber die DDR-Regierung dann dazu entschieden, das eben zu dulden, dass die Leute FKK betreiben.
Trotz ihrer Verbreitung in Ost und West, sagt Maren Möhring, dürfe man aber eines nicht übersehen. Es sei ein spezifisch deutsches Phänomen, das in den großen Städten und vor allem im protestantischen Norden weiter verbreitet war als in katholischen Regionen.
Ich fand es auch interessant zu sehen, dass eben nach der Wende dann auch noch mal an der deutsch-polnischen Grenze so Probleme gab. Also dass das katholische Polen dann auch mit der Nacktheit irgendwie der Deutschen da auch nicht so viel anfangen konnte.
Die Frage, wie viel Nacktheit eine Gesellschaft toleriere, findet Maren Möhring hochaktuell. Denn als Einwanderungsland muss sich die deutsche Gesellschaft mit unterschiedlichen Körperpraktiken und Konzepten auseinandersetzen. Und durch die Überpräsenz von nackten, vermeintlich perfekten Körpern in den sozialen Medien gewinne die Intimität des bedeckten Körpers eine neue Bedeutung.